Auf dieser Welt ist nichts vollkommen. Heute Morgen lesen wir miteinander als Grundlage der Predigt aus dem Psalm 119. Gut ist beim Psalm 119, wenn man sagt, man liest aus dem Psalm 119. Ich merke, einige haben ihn schon gelesen. Also er ist nicht zu kurz. Und darin wird ja eigentlich fast ein ganzes Leben gespiegelt. Für heute Morgen schauen wir uns den Vers 67 und 68 miteinander an. Vielleicht nicht so beliebt, die zwei Verse, aber deswegen nicht unwichtig. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Du bist gütig und freundlich. Lehre mich deine Gebote. Das Thema heute Morgen: auf dem Lehrpfad Gottes. Auf dem Lehrpfad Gottes. Das betrifft natürlich die Menschen, die sich auf diesen Pfad begeben haben. Also wenn jemand diese Predigt hört und Christus nicht als seinen persönlichen Herrn, Erretter und Erlöser aus der Rebellion gegenüber Gott anschaut, dann wird ihm diese Predigt nicht unbedingt viel sagen. Aber die Predigt ist ja für die, die auf dem Lehrpfad Gottes sind. Also wir sind alle auf einem Lehrpfad. Anders gesagt, Gott hat einen Werdegang für uns bestimmt. Es ist wichtig, das zu wissen, weil es gibt auch Ideen, wie man die Wahrheit verbreiten soll, die ganz anders lauten. Da gibt es die Exklusiven durch Geburt oder was auch immer. Und da gibt es die anderen, die haben halt einfach Pech gehabt. Von dem redet die Bibel überhaupt nicht. Wichtig ist es, wenn wir in dieses Thema miteinander einsteigen, auf dem Lehrpfad Gottes, dass wir begreifen, dass Gott nicht einfach Menschen zum Elend bestimmt hat. Das wird natürlich nicht so gesagt. Aber jegliche Lehre über die Bibel oder wie die Welt sei und wie es sich verhielte mit der Wahrheit, die nicht davon ausgeht, sagt eben, dass Gott Menschen lediglich fürs Elend bestimmt hat. Und dieses Gottesbild kennt die Bibel nicht. Das ist mal sehr, sehr zentral. Aber schauen wir diesen Vers vielleicht nochmals kurz an. Ehe ich gedemütigt wurde. Also wer möchte schon gedemütigt werden? Also wer wäre bereit, komm nach vorne, ich werde dich demütigen. Ja, darum bin ich auch alleine hier vorne. Also ehe ich gedemütigt wurde, jetzt diesen Begriff gedemütigt möchte ich von Anfang an auch geklärt haben. Demütigung verstehen wir in unserem Verständnis, in unserem Breitengrad, in unserer Sprachkultur so, dass es einen Makel darstellt. Dass wir einen Fehler gemacht haben, dass wir uns schämen müssen, dass das nicht gut ist. Penibel, welche Worte du auch immer nimmst. Die Jugend hätte noch viel deftigere Worte. Die lasse ich jetzt aber. Das alles ist damit überhaupt nicht gemeint. Auf dem Lehrpfad Gottes zu sein, hat nichts damit zu tun, keine Wertschätzung zu erleben. Wenn wir das nicht begreifen, wehren wir uns nämlich gegen jede Demütigung. dann wappnen wir uns. Weil wer will schon gedemütigt werden? Da steht man ja blöd da, banal ausgedrückt. Auf dem Lehrpfad Gottes meint aber etwas anderes. Nämlich durch die Zulassung unserer Fehler. Entschuldigung, wenn ich dir einfach sage, du hast Fehler. Du kannst gerne anschließend mir sagen, also das war eine Frechheit, weil ich habe keine Fehler. Dann nehme ich das mal einfach zur Kenntnis. Die Bibel aber sagt, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und ich beziehe mich auf die Bibel und muss mich selber auch darunter stellen. Also durch die Zulassung unserer Fehler, die Bibel nennt das übrigens Sünden. Und mit Sünden meint die Bibel alles, was uns nicht zum Ziel führt. Alles, was nicht dahin führt, dass wir in Gottes Güte, Liebe und Friede sein können, hat das Ziel verfehlt, ist ein Fehler. Also durch die Zulassung dieser Fehler, weil sie werden ja offensichtlich zugelassen. Ich habe heute sicher schon, ich weiß nicht wie viele Fehler gemacht. Ob es dann auch noch Sünden sind, im engeren Sinn der Sünde, dass man sich bewusst gegen Gottes Willen entscheiden wollte, um das Ziel nicht zu erreichen und so weiter, das ist doch mal eine andere Frage. Wir können nämlich auch sündigen, ohne dass wir es überhaupt richtig merken. Auch das Gewissen ist sehr dehnbar. Da habe ich viele, viele Muster von Menschen erlebt und bin selbst auch eines. Also durch die Zulassung dieses Nicht-Perfektseins wird uns klar, dass wir weiter Heiligung brauchen. Wow, schon wieder so ein Begriff, oder? Heiligung, heilig, das ist alles so schwer, oder? Alles so bedrohlich, alles so kirchlich. Da wächst einem Dom über dem Kopf. All das meint die Bibel aber nicht. Heiligung kommt nämlich daher, dass etwas heil ist. Also was heil ist, verstehen wir alle, oder? Also wenn du jetzt nicht blutest, Schnittwunden hast, das Bein gebrochen, weiß ich nicht was, sofort ins Spital verbracht werden musst, dann nehme ich mal an, bist du doch heil. Oder körperlich mehr oder weniger, sagen wir mal, unversehrt, oder? Also wenn etwas heil ist, ist es gut. Dann funktioniert es, so ist es gedacht. Gottes ureigenster Gedanke für jeden Menschen ist, dass es ihm gut gehen soll. Darum habe ich auch so herumgeritten auf diesen Begriff der Demütigung. Und dass Gott nicht will, dass Menschen einfach leiden müssen und ins Verderben kommen. Auch die Hölle hat Gott nicht erfunden für die Menschen. Wisst ihr, für unsere Begrifflichkeit ist das schwierig. Wir verstehen manchmal nicht, warum das so ist und jenes so ist. Deswegen steht am Anfang der Bibel auf, nimm die Frucht nicht der Erkenntnis des Guten und des Bösen, weil wir können das schlicht nicht fassen. Die moderne Medizin zum Beispiel bemüht sich, die Menschen heil zu machen. Oh, was für eine gute Absicht, oder? Aber jetzt kommen wir ins Problem. Ja, jetzt braucht jemand eine Niere, oder? Woher nehmen wir die Niere? Ja, wenn wir das Glück haben, in Anführungsschlusszeichen, dass gerade jemand stirbt, dann kann man ja dort die Niere entnehmen. Ja, entnehmen wir sie jetzt, wenn er gestorben ist, weil dann ist die Niere tot, nicht mehr brauchbar. Oder entnehmen wir sie, wenn er lebt? Ja gut, wenn er lebt, dann haben wir ja quasi einen Lebenden beraubt. Vielleicht stirbt er noch deswegen, weil er könnte ja eventuell überleben. Merkt ihr? Das Feld wird immer breiter, es wird immer schwieriger. Also musste man irgendwelche Begriffe finden, redet man von Hirntod und weiß nicht was. Ich will hier gar keine Politik machen, falls jemand das denkt. Es ist ja wirklich schwierig. Ja, ist jetzt das gut, wenn man jemandem eine Niere spendet. Ja, das ist doch christlich, oder? Barmherzig. Ich gebe ja etwas, oder? Ich bin ja dann gut. Und dann wird die Niere abgestoßen und es war umsonst. Ja, nein, es war nicht umsonst. Immerhin konnte ich meine gute Absicht zeigen und so weiter und so fort. Also, das mit dem Gut und Böse, das ist unglaublich schwierig. Überlassen wir es doch Gott. Weil er führt uns. Er führt uns in allem. In dieser modernen Welt, in der wir leben, versucht der Feind Gottes, der Teufel und sein Heer, die Wahrheit immer diffuser zu machen. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Also, wir brauchen es, dass wir heil werden, eben nicht dem Körper nach, weil der wird vergehen. Und er vergeht darum nicht, weil Gott böse ist und uns strafen will, sondern weil Gott nicht möchte, dass wir in Ewigkeit mit einem Körper leben müssen, der für uns letztlich nur eine Beschwerde ist. Sondern Gott ist so gut, dass er uns einen Körper geben wird in der Ewigkeit, wenn man dann das so wirklich bezeichnen kann. Also ich hüte mich da noch, wie man das genau bezeichnen müsste. Manche sagen Geistleib, weiß ich nicht was alles. Also Gott weiß schon, was er macht. Kein Problem. Auch wenn ich es nicht weiß. Aber jener Leib, der wird fantastisch sein. Da bin ich schlank und sehe aus. Wow! Oder? Keine Rückenschmerzen. Vielleicht können wir sogar fliegen. Keine Ahnung, oder? Aber ist wunderbar. Und wir können auch noch essen. Und es gäbe vieles zu sagen dazu. Also wir brauchen noch diese Heiligung, heißt, wir brauchen es noch herausgelöst zu werden von Dingen, die wir falsch verstehen, falsch annehmen, falsch begreifen, um dahin zu kommen, wo wir in der Wahrheit leben und die Dinge echt sehen, wie sie eben echt sind. Das meint Heiligung. Und das ist ein Prozess, ein Lehrpfad. Da sind wir wieder bei unserem Psalm, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Also das ist eine sachliche Feststellung. Nur durch die Demütigung, ich nenne jetzt ein anderes Wort dafür, nur durch die Korrektur unseres Verständnisses kommen wir zur Wahrheit. Vielleicht reklamiert jetzt jemand und sagt, das musst du mir zuerst von der Bibel her beweisen, dass das so richtig ist. Kein Problem, Römer 12, Vers 1 und 2. Unser Denken muss verändert werden, weil wir denken von Natur aus nicht so, wie Gott denkt. Und die Heiligung führt uns in dieses Denken Gottes hinein. Weil der Heilige Geist uns dann leitet in unserem Denken. Ich habe das hier aufgeschrieben. Gott führt uns zur Wahrheit und diese macht uns frei. Und diese macht uns frei. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, möchte euch das kurz zeigen, aus einem Kommentar des Damsbibel etwas zu zitieren. Es ist ja so ureigen, dass man in der Bibel forschen darf. Zur Wahrheit. Ist nicht so schwierig, keine Angst, das versteht ihr schon. Im Kontext menschlichen Wissens sind viele Dinge wahr. Wir haben einleitend von der NASA gehört, Voyager 1 und 2. Interessant. Habt ihr gewusst, dass der Direktor der NASA jetzt nicht mehr, aber lange Zeit, das war ein Schweizer. Ein Berner, und letzthin gab es einen Dokumentarfilm über ihn, sein Vater gläubig und so, unglaublich spannend. Also falls Sie diese Predigt hören, weil ich sie erwähne, seien Sie herzlich gegrüßt. Dieser Direktor, ehemalig, hat dann gesagt, dass er immer im Feit mit seinem Vater gewesen sei, aber festgestellt habe, dass eben das, was der Vater sagt, was eben die Bibel sagt, eben doch wahr ist, weil sie das in der Nase laufend merken. Super, oder? Aber das nur zwischendurch. Also, nochmals, im Kontext menschlichen Verständnisses oder Wissens, im Zusammenhang mit dem, was wir wissen, oder, sind viele Dinge wahr. Aber um das geht es in der Bibel gar nicht. Und auch da irren wir gewaltig, weil wir schließen manchmal von dem, dass wir wissen, dass es wahr ist, darauf, was wahr ist, und das ist eben nicht wahr. Nochmals, im Kontext menschlichen Wissens sind viele Dinge wahr und doch gibt es nur eine Wahrheit. Das ist ja auch ein Grund, warum es Kriege gibt. Da sagt Partei A, das ist wahr und das ist unser Recht und deshalb bumm, oder? Und Partei B sagt, das ist aber auch wahr und darum ist es unser Recht und deswegen bumm. Ja, hast du schon mal einen Verkehrsunfall erlebt, wenn es darum geht, Zeugen zu finden? Du musst mal diese Zeugnisse der Zeugen anschauen. Zeuge A behauptet, oder, der Lastwagen kam von da und bumm so, oder? Zeuge B behauptet, nein, der PW war zuerst und dann der Lastwagen. Dann sichert man die Bremsspuren und weißt du, was man merkt? Beide haben recht. Aber es ist scheinbar eine widersprüchliche Aussage. Und in der Psychologie, obwohl ich mich nicht darin verirren möchte, aber nur zur Erklärung, gibt es ja diesen Farbwürfel, wenn man verschiedene Dinge nicht begreift. Oder? Da gibt es zum Beispiel eine grüne Ebene, eine blaue, eine gelbe und so fort. Oder? Und wenn ich jetzt einen Würfel hinstelle, so dass die Seite auf dieser Seite nur die eine Seite des Würfels sehen kann und die andere Seite sieht diese Seite, was haben wir dann? Ja? Ihr seht rot und sie sehen schwarz. Und dann kann man sagen, ihr seid Lügner, der Würfel ist schwarz. Und umgekehrt, ihr seid Lügner, oder? Der Würfel ist rot. Beides ist wahr. Warum? Man sieht nicht alles. Also nochmals, im Kontext menschlichen Wissens sind viele Dinge wahr und doch gibt es nur eine Wahrheit. Durch die Menschen, und jetzt kommen wir ja auf die Predigt zu reden und nicht gescheites Gerede, durch die Menschen von Sünde, Zerstörung und der Macht Satans frei werden. Um das geht es, ich sage es nochmal. Von Sünde, also Fehler, Ziel verfehlen, von Sünde, Zerstörung und der Macht Satans frei werden. Was ist denn die Macht Satans? Jetzt gibt es wieder Leute, die regen sich auf, weil ich über den Feind Gottes rede. Die Bibel sagt, wir sollen ihn kennen und wissen, was er tut. So viel dazu. Satan bemüht sich von Kindesbeinen eines menschlichen Lebens an, seine Doktrin, sein Denken, sein fatales und böses Denken in die Herzen hinein zu pflanzen. Da kriegt ein Junge von seinem Vater so eins an die Ohren gewaschen, dass er es nie mehr vergisst. Und damit hat er einen Eindruck, was ein Vater ist. Und wenn er mit diesem Eindruck einen Rückschluss macht auf den himmlischen Vater, ja, dann gute Nacht. Versteht ihr, was ich sagen will? Und so haben wir alle Prägungen erlebt. Manches haben wir realisiert, manches haben wir nicht realisiert, aber wir leiden darunter. Und es ist wichtig, dass wir von diesem allem frei werden. Ob es nun unser falsches Denken ist, ob es der Böse ist, der es hineingesät hat, wie auch immer. Frag mal all die Scheidungskinder. Ich will niemand angreifen, der geschieden ist, versteht mich nicht falsch. Aber in der Seelsorge kann ich dir sagen, die Tränen ergeben mehr als nur ein Fass, die ich gesehen habe. Und die Kinder können es nicht verstehen, wieso Mami und Papi und überhaupt. Und dann verliert man den Glauben an die Liebe, an die Gemeinschaft, an die Wahrheit und so weiter und so fort. Und die ganze Welt ist durchseucht von solchen und anderen Dingen. Davon sollen wir frei werden. Also es gibt nur eine Wahrheit. Weiter. Diese Wahrheit, und jetzt gut hören, ist Jesus selbst. Und die Offenbarung der Wahrheit in seinem Wort. Wir dürfen diese Wahrheit persönlich kennen. Jesus wird als voller Gnade und Wahrheit beschrieben. In Johannes 1,14 steht geschrieben, und das Wort, der Logos, wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie ein Einziggeborener vom Vater hat. Voller Gnade und Wahrheit. Damit ist Jesus gemeint. Damit wir Gottes Sprache, seine Gedanken begreifen können, hat er es uns übersetzt in seinem Sohn. Und daher kommt auch die biblische Lehre, daher kommt auch die Vorstellung, wie Gemeinde gebaut werden soll, bleibt in der Lehre der Apostel. Hier geht es nicht um Apostel, um Machthaber und Bestimmer. Und Gewaltige, die über allen anderen stehen, sondern hier geht es um Menschen, die total authentisch Gott erlebt haben, weil sie 3 Jahre mit Christus unterwegs waren. Um das geht es. Und in dem sollen wir bleiben. Wenn wir in dieser Wahrheit, in persona Jesus Christus, Logos ist griechisch, heißt einfach das Wort, und Jesus und das Wort ist derselbe Begriff in der Bibel. Gott will uns sagen, die Bibel ist lebendig, was hier geredet wird, kann man verstehen. Das ist nicht einfach toter Buchstabe, kein Telefonbuch. Also sehen wir das, also dieser Versuchung konnte ich nicht widerstehen, euch einfach die Begrifflichkeit der Wahrheit auch noch zu präsentieren. Es hat Zeit gekostet, sei es drum. Gott führt uns zur Wahrheit und diese macht uns frei, weil wenn du weißt, was wahr ist, beschreitest du nicht einen falschen Weg. Bist du schon mal in den falschen Zug eingestiegen? Frag mal jemand, der das erlebt hat. Und vielleicht ist es der Schnellzug nach die nächste Hauptstadt oder was auch immer. Ja. Dann bist du lange Zeit in der verkehrten Richtung unterwegs. Aber keine Angst. Im 1. Korinther 10, 13 steht geschrieben, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Und wisst ihr, ich meine jetzt nicht, und die Bibel meint das auch nicht so, die Versuchungen, die Cremeschnitte nicht zu essen, den Wein nicht zu trinken, den Mann, die Frau nicht anzuschauen und so weiter und so fort. Das gibt es auch, diese Versuchungen, oder? Die Bibel redet da aber in einer eigenen Kategorie davon und das ganz kurz erwähnt, hier geht es um die Lust. Und wenn es um die Lust geht, dann wird der Mensch von seiner eigenen Lust überführt. Und wenn die Lust empfangen hat, also wenn der Entschluss gewachsen ist, ich will diese meine Lust, die aus dem Fleisch kommt, befriedigen, gebiert sie die Sünde. Hier ist aber nicht von dem die Rede. Sondern hier geht es um etwas ganz anderes, nämlich zu meinen, und da hatten nicht nur die Korinther, sondern viele neutestamentliche Gemeinden das Problem, weil ja viele aus dem Judaismus kamen, also Juden, Christen waren, die wollten noch mit dem Gesetz unterwegs sein, sie wollten es selber noch bringen und erfüllen. Das ist das Problem, um das geht es. Okay. Und dann, wenn man in dem lebt, dann sind wir dort, erinnert ihr euch an den Farbwürfel? Dann sind wir dort, wo man Recht hat. Oder? So manch einer sagte mir, wenn ich ihm Christus lieb machen wollte, dass er ihn doch annehmen solle, um das Heil zu erfahren. Moment, ich muss mich nicht fürchten vor Gott. Ich habe alles getan, was möglich ist. Ich muss mich nicht fürchten.
Aber die anderen, die werden ein Problem haben.
Ja, dann bist du beim Richten. Richten heißt, wir setzen den Maßstab, was wahr ist.
Und wenn wir eines nicht können, ist es genau das. Das können wir nicht. Wir können beipflichten, einverstanden. Wir können zitieren, was in der Bibel steht, einverstanden.
Aber selbst können wir es dann, wenn uns Gott dazu befähigt, und das wird er noch tun, denn wir werden in der Ewigkeit über Engel zu richten haben.
Klar, die Bibelkenner wissen, jetzt muss Matthäus 18 kommen und darum kommt es auch. Ich kürze es aber ein wenig, Matthäus 18, 24. Da ist ja die Rede von einem Herrscher, wo Diener oder ein Diener speziell bei ihm Schulden hatte, oder? Ich zitiere das jetzt einfach abschnittweise um der Zeit willen. Matthäus 18, 24 bis 35, Zitate daraus. Wurde einer gebracht, der ihm 10.000 Talent schuldig war. Weil er sie nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kind und seiner ganzen Habe zu verkaufen. Da warf sich der Knecht auf die Knie und flehte. Da hatte der Herr Mitleid. Die Schuld erließ er ihm. Der Knecht traf einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denar schuldig war. Er würgte ihn, sagte, bezahle. Sein Herr sagte, böser Knecht, die ganze Schuld habe ich dir erlassen. Hättest nicht auch du Erbarmen haben müssen? Voller Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er ihm die ganze Schuld bezahlt hätte. So wird es auch mein himmlischer Vater mit euch machen, wenn ihr nicht vergebt, ein jeder seinem Bruder von Herzen. Habt das so zusammengefasst, Jesus lehrt, dass alle, die ihre Sünden bekennen und ihm folgen, Gottes Vergebung bekommen. Aber alle sollen ihrerseits vergeben. Und jetzt frage ich uns, wie haben wir es? Haben wir alle freigelassen, über die wir gerichtet haben? Die wir nicht gerne sehen, deren Gemeinschaft wir nicht gerne suchen, denen wir den Himmel nicht gönnen. Das Verrückte im Gesetz ist es, dass wenn du ein kleinstes Gebot nicht gehalten hast, bist du am ganzen Gesetz schuldig geworden. Was ist diesem Knecht geschehen? Er hatte ja Vergebung. Die Schuld wurde ihm erlassen. Er musste nicht mit seiner Familie in die Sklaverei und die Schuld abarbeiten. Aber er selbst hat nicht begriffen, hat die Heiligung nicht verstanden, hat die Begriffe anders gedeutet und dachte so, jetzt habe ich das Recht. Und dann würgte er diesen Mitknecht, der ja in derselben Lage war, arm, dran, schuldig. Und dann kam seine Idee von Wahrheit. Du bezahle keine Gnade. Gott ist gnädig. Und ich? Verzeih mir, und du? Bist du wirklich gnädig? Wisst ihr, so schnell sind wir ungnädig. Da kommen wir in eine Situation hinein, es geht um irgendwas, ist gleich was. Und wir denken, wir hätten Recht und dann präsentieren wir unser Recht und präsentieren die Schuld und präsentieren die Folgen daraus und dann zitieren wir das Urteil. Jesus lehrt, dass alle ihre Sünden bekennen und ihm folgen, Gottes Vergebung bekommen. Aber alle sollen ihrerseits vergeben. Ehe ich gedemütigt ward, irrte ich.
Und wenn wir ganz an den Anfang zurückkehren der Predigt, wie geht es dann da weiter? Nun aber halte ich dein Wort, du bist gütig und freundlich, lehre mich deine Gebote. Also da erfreut sich, die Demütigung hat er nicht als Schmach erlebt. Im Gegenteil, er hat Demütigung als größte Wertschätzung erfahren. Seine Lebensqualität wurde gesteigert. Wir sollten keine Angst davor haben, korrigiert zu werden, im Gegenteil. Es ist wichtig, dass wir Korrektur erfahren. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig korrigieren. Wisst ihr, was passiert, wenn in einer Gemeinde die Menschen sich gegenseitig korrigieren? Wisst ihr, was dann passiert? Die Gemeinde wird geheiligt. Weil dann heißt es, du hast du schon gehört, die sowieso bla 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 bla, aber du darfst es niemandem sagen. Ich wollte ja eigentlich nichts sagen, aber es ist gut, wenn du es weißt. Teufelswerk. Punkt. Teufelswerk. Und es braucht Mut, zu sagen, stopp, das nicht in mein Ohr und nicht in mein Herz. Wir können für die Person beten, wir können sie holen, wir können darüber reden, wir können den Pastor holen, wir können es ordnen, können wir alles tun. Aber ich werde nicht auf diesem schleimigen Pfad mit dir gehen, weil ich auf dem Lehrpfad Gottes bin. Ja, und dann ist der andere oder die andere blablabla Person, was? Gedemütigt. Oh, ja, dir werde ich auch noch mal was erzählen. Das habe ich schon oft gehört. Dir werde ich auch noch mal was erzählen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin froh, wenn mir nicht viel erzählt wird. Bin echt froh, weil das brauche ich wirklich nicht. Ich bin aber selber nicht besser. Klar? Auch ich brauche die Demütigung, auch ich brauche die Heiligung. Wir brauchen sie. Aber lasst uns beten, Mut zu haben, einander die Demütigung nicht vorzuenthalten, weil es zur Heiligung gehört. Und wenn in einer Gemeinde das, ich sage es jetzt Zürichdeutsch, das Geschnorr aufhört, dann fängt die Heiligung an. Wenn aber die Heiligung aufhört, dann ist ein großes Geschnorr. Und dann gibt es diejenigen, die wissen und die anderen wissen es nicht und die dürfen es nicht wissen und wehe, wenn sie es wissen. Das ist doch die Hölle, oder? Das ist echt mühsam. Die Bibel rät uns, und jetzt kommen wir so langsam zum Ende der Predigt, wir sehnen uns schon, erlöst zu werden aus dieser Stunde. Römer 12,21. Oh, ist die Bibel gut, oder? Zuerst Römer 12, 1 und 2 zitiert und jetzt noch Römer 21. Die Bibel ist einfach gut. Gott ist gut, weil er die Bibel geschrieben hat. Jesus ist gut, weil er das Wort ist, weil er lebendig ist. Und Paulus ist Jesus begegnet, authentische Erfahrung gemacht, wurde gedemütigt. Wen verfolgst du? Warum verfolgst du mich? Da steht geschrieben, Römer 12, 21, genialer Vers. Ich liebe die Bibel. Lass dich vom Bösen nicht besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Stopp, will ich nicht hören. Hab dich lieb, darum stopp ich dich. Will ich nicht hören. Ja, Herzklopfen, wow, jetzt sage ich dem Pastor, rede nicht Übles. Ich verlange von euch, dass ihr mich auch stoppt. Weil wenn ihr es nicht tut, dann bin ich für euch nichts wert. Wir wollen einander doch nicht ins Verderben ziehen lassen. Sünde, Zielverfehlung. Wir wollen das Ziel nicht verfehlen, sondern erreichen, oder? Lass dich vom Bösen nicht besiegen. Und eines musst du wissen, der Böse will dich und uns besiegen. Aber die Wahrheit ist, er ist besiegt. Der in uns ist größer als der in dieser Welt.
1. Johannes 4,4. Sondern besiege das Böse durch das Gute.
Wisst ihr, das Distanzieren, wenn dich jemand enttäuscht hat, auch in den Ehen ein Riesenproblem, das Distanzieren, das ist die Gemeinschaft kaputt. Das ist Teufelsrezept. Der Teufel redet den Menschen ein, ja, mit dem und dieser und jenem musst du keine Gemeinschaft mehr haben, weißt du, dann hast du Frieden.
Du hast vielleicht Ruhe, aber Frieden hast du nicht, weil die Fäulnis gärt munter weiter in unserem Leben.
Sondern dann heißt es, das Gute bringen. Weil wie will sich etwas ändern, wenn es böse bleibt? Oder? Mein Vater hat mir mal gesagt, weißt du, ich glaube, es ist jetzt die Zeit, wo ich dir das sagen muss. Also, es freut mich, dass du nicht mehr so einen großen Latz hast, wie wo du noch jung warst.
Boah! Ja, wenn, wer konnte es beurteilen, wenn nicht er? Es freut mich. Es würde mich sehr freuen und freut mich jetzt schon, dass wir eine Gemeinde sind, die auf dem Lehrpfad Gottes ist und in der Heiligung unterwegs ist. Paulus sagt den Philippern, und ich stelle mich darunter, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollkommen wäre, ich jage ihm aber nach. Und vielleicht ergreife ich es, da auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Ich bilde mir nicht ein, dass ich selbst es ergriffen hätte. Eins aber tue ich, was zurückliegt, vergesse ich und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt.
Kennst du den Ausspruch? Kannst du vergessen. Lass uns das vergessen. Okay, das ist eben dieser Ruhefriedhof. Aber vergessen ist es schon gar nicht und gegessen auch nicht. Was ist hier eigentlich gemeint, vergessen? Hier ist gemeint, dass man nicht mit sich selbst hadern soll, weil man es nicht so gut geschafft hat, wie unser Stolz es eigentlich gerne gehabt haben würde. Eine Differenz, oder? Und was auch gemeint ist, das liest du fast in keinem Kommentar, was auch gemeint ist, ist, wir sollen uns nicht ausruhen auf dem, was gut lief. Auch das sollen wir vergessen und ausstrecken nach dem, was vor uns liegt. Denn vor uns liegt noch Gewinn. Vor uns liegt noch Land, welches einzunehmen ist. Oder wollen wir noch mal 40 Jahre in der Wüste im Kreis wandern? Sicherlich nicht. Judas schrieb auch einen Brief, der leibliche Bruder Jesu, warnt vor ihrer Lehre. Das ist die letzte Bibelstelle. Judas, Vers 24 und 25. Ihm, damit ist Gott gemeint, ihm aber, der euch zu bewahren vermag, dass ihr nicht zu Fall kommt, der euch hinzustellen vermag vor seine Herrlichkeit als Makellose, vor Freude jubelnde. Schon allein da müsste man 14 Tage auskosten und warten, Halleluja singen, nicht mehr arbeiten, sich nur noch freuen. Ist doch gewaltig, oder? Hast du das gehört? Hast du das gelesen? Hast du das verstanden? Der euch hinzustellen vermag vor seine Herrlichkeit als Makellose vor Freude jubelnde. So möchte ich vor Jesus kommen. So, nicht anders. Mit einem Spurt, so schnell ich nur kann, oh Herr, endlich, endlich bin ich da. Und dann ihn umarmen. Und soll ich dir etwas sagen? Er ist schneller als du und ich. Er rennt schon die Strecke, mag sie noch so lang sein, noch so viele Kilometer. Und das wird ein herrlicher Augenblick. Und es ist Gottes Wille, dass niemand von uns sich in jenem Moment zu schämen braucht. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht schön? oder? Wenn du nicht noch kontrolliert werden musst, früher als man noch sich sehr ziemlich anzuziehen hatte für den Gottesdienst, da gab es dann gewisse Schwestern in der Gemeinde, die nebst meiner Frau noch die Eingangskontrolle durchgeführt haben. Und die sind dann mir an den Hals gegangen, nicht falsch verstehen, die Krawatte, die eine hat sie dann nach rechts gerückt und die nächste wieder nach links. Und wenn ich Glück hatte, war es in der Mitte. Und oft, wenn alles gerichtet war, dann habe ich unserem Jungen, so klein wie er war, noch einen Kuss geben wollen, weil ich wusste, jetzt ist der Sonntag dann gelaufen, der sieht mich nicht mehr, und habe ihn hochgehalten, wollte ihn küssen und dann kam die Bescherung. Ja, und dann ging das Ganze von vorne los, aber das nur nebenbei. Also, der euch hinzustellen vermag vor seiner Herrlichkeit als Makellose, vor Freude jubelnde, nimm das mit, mach ein Foto, mach dein Selfie, nimm es mit. Ihm, dem alleinigen Gott, der durch Jesus Christus, unserem Herrn, unser Retter ist, ihm sei Ehre, Hoheit, Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ich muss hier noch eine Textkorrektur anbringen. Aus dem Grundtext und aus dem Griechischen nicht sei, sondern ist. Ihm, dem das alles ist. Ihm, der das alles hat. Ihm, man könnte übersetzen, gebührt, gehört, aber nicht sei. Trotzdem, es ist ein schöner Vers. Ihr Lieben, wir sind doch unterwegs auf dem Lehrpfad Gottes. Sind wir niedergeschlagen? Vielleicht. Bist du müde geworden? Vielleicht. Hast du Zweifel daran, wie du empfangen wirst? Vielleicht. Aber eines kann ich dir sagen, er zweifelt keinen Augenblick daran, dass er dich dorthin zieht in seiner Liebe als jemanden, der ohne Flecken und Runzel kommt, jubelnd und voller Freude. Amen.